Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Mehr Wagnis für mehr Wachstum. Zur 50-Jahr-Feier des Instituts für Kredit- und Finanzwirtschaft am 4. Juni 2024 kam Bundesfinanzminister Christian Lindner an die Ruhr-Universität und forderte ein Update für den deutschen Finanzmarkt. Um die Transformation der Wirtschaft bezahlen zu können, muss sich der deutsche Finanzsektor nach seiner Ansicht in den nächsten Jahren grundlegend wandeln. Vor 800 Studierenden und Gästen aus der Unternehmenspraxis sagte der Bundesfinanzminister, dass Unternehmen nicht mehr nur primär über Banken finanziert werden könnten und die Geldanlage privater weniger konservativ ausfallen müsse. Mehr Innovationen und eine größere Wachstumsdynamik könne in Deutschland und Europa nur dann entfaltet werden, wenn Kapitalmarktfinanzierungen und Kapitalmarktanlagen künftig eine größere Rolle spielten. Dafür seien unter anderem der Aufbau einer kapitalgedeckten Rente und die Vereinheitlichung des Kapitalmarkts in Europa, Kapitalmarktunion, dringend notwendig. Insgesamt müsse in Deutschland mehr gewagt werden, damit die Wirtschaft stärker wachsen könne. Dabei sei es wichtig, dass die Staatsschulden nicht ausuferten. Von seiner ersten Staffel als Finanzminister solle daher die Einhaltung der Schuldenbremse in Erinnerung bleiben. Die Studierenden rief Lindner dazu auf, ihre Freiheit zu leben, lieber ein Risiko in Kauf zu nehmen und zu handeln, als zu hadern und zu zögern und vor allem keine Zeit zu verschwenden.
Unsere deutsche Mentalität ist, ich beschreibe es suggestiv, ist genau anders. Wir sind eher staatszentriert, denn marktorientiert. Deutschland organisiert sich stärker und traditionell in kollektiven Systemen und weniger individuell, weniger orientiert am Gedanken der Eigenverantwortung. Und wir sind sicherheitsorientiert und sind eher selten auf der Suche nach neuen Chancen, bei denen dann freilich auch Risiken in Kauf genommen werden müssen. Konkret nutze ich also die Top-Bonität des deutschen Staates mit seinen sehr günstigen Refinanzierungsbedingungen, um Kapital vom Kapitalmarkt zu nehmen, vulgo Schulden zu machen, und dieses Kapital zu investieren in die performanteren internationalen Kapitalmärkte. Don't try this at home. Das funktioniert nicht als Anlegerin oder als Anleger, weil falls man überhaupt einen Kredit für Aktiengeschäfte bekäme, zahlt man darauf einen ordentlichen Zins und die Erträge müssen versteuert werden. Das gilt für den Staat nicht. Er versteuert seine Erträge nicht und außerdem hat der deutsche Staat so gute Finanzierungsbedingungen, dass sich das Renditedifferenzial rechnet und wir Erträge daraus gewinnen können, die in den 30er Jahren mindestens ein Viertel der zusätzlich sonst erforderlichen Beitragssteigerungen aufgrund der Alterung der Gesellschaft und der Sicherung des Rentenniveaus abfedern können.
Magnifizenz, sehr geehrter Herr Paul, Herr Professor, sehr geehrter Herr Paul, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde des Finanzmarkts, liebe Skeptikerinnen und Skeptiker des Finanzmarkts, so Sie auch hier heute sind. Vielen Dank für die Einladung aus Anlass des 50. Gründungsjubiläums des IKF einige Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Das IKF versteht sich selbst ja, Sie haben es gesagt, als Radar für zukünftige Entwicklungen und hat die Mission, auf einer theoretischen Basis
dann auch praktisch anwendbares Wissen zu vermitteln. Und deshalb möchte ich meine Gedanken auch in genau zwei Kapitel teilen. Ich möchte zuerst sie mit gewissen analytischen und normativen Vorüberlegungen meiner Arbeit vertraut machen und danach in einem zweiten Teil sprechen über die operativen Konsequenzen, die ich daraus für unsere Finanzmarktentwicklung ziehe. Welche Mentalität haben eigentlich wir Deutsche, wenn es um wirtschaftliche Entwicklungen geht? Sind wir ein Land, sind wir eine Gesellschaft, die sich stark an Marktprozessen orientiert? Sind wir eine Gesellschaft, deren Mentalität stark durch Individualismus geprägt ist? Sind wir eigentlich orientiert an Chancen? Unsere deutsche Mentalität ist, ich beschreibe es suggestiv, ist genau anders. Wir sind eher staatszentriert, denn marktorientiert. Deutschland organisiert sich stärker und traditionell in kollektiven Systemen und weniger individuell, weniger orientiert am Gedanken der Eigenverantwortung. Und wir sind sicherheitsorientiert und sind eher selten auf der Suche nach neuen Chancen, bei denen dann freilich auch Risiken in Kauf genommen werden müssen. Deshalb hat sich in Deutschland die marktwirtschaftliche Ordnung im Sinne des Ordoliberalismus tendenziell schwer getan. Der Ordoliberalismus gibt ja einen Rahmen für Entscheidungen in Freiheit und Eigenverantwortung vor, ohne die Ergebnisse zu kennen. Stattdessen haben wir andere institutionelle Arrangements gewählt, wie etwa die Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit, die auf die Ära Bismarck datiert. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Staat und Markt, Sicherheit und Chance und Individuum wie Kollektiv zieht sich durch unsere gesamte längere und auch jüngere Wirtschaftsgeschichte. Bis in die Bundesrepublik Deutschland. Die Machtauseinandersetzung zwischen Konrad Adenauer und Ludwig Erhard war im Kern, jenseits jetzt aller persönlichen Eitelkeiten, die es in der Politik auch geben kann, jenseits aller persönlichen Fragen auch eine Auseinandersetzung um das richtige Wirtschaftsmodell. Konrad Adenauer, eher Vertreter dessen, was man den rheinischen Kapitalismus nannte, also eine Form des Kooperatismus, und auf der anderen Seite Ludwig Erhard, der einen marktzentrierten Zugang im Sinne der Freiburger Schule unserer sozialen Marktwirtschaft, also Walter Eucken beispielsweise, um einen Namen zu nennen, favorisiert hat. Diese Mentalitätsvorbedingung hat unseren deutschen Finanzmarkt, ich sage in dem Zusammenhang dann besser auch Sektor, um es etwas abzugrenzen, geprägt. In unserem Land werden nämlich unternehmerische Vorhaben wie finanziert? Durch Fremdkapital. Die Gründerin der Gründer, der mittelständische Familienbetrieb, wenn er nicht aus den eigenen Mitteln, die er über Generationen angespart hat, Vorhaben finanziert, der geht zur Sparkasse oder zur Genossenschaftsbank. Meinethalben auch zu einem privaten Institut, aber um einen Kredit oder eine Hypothek abzuschließen. Auf der Basis einer Risikoanalyse wird dann Geld gewährt oder eben nicht. Und individuell Vorsorge findet in Deutschland in der Regel nicht statt, weil wir sehr stark unsere eigene soziale Vorsorge in Kollektivsystemen staatsnah organisieren. Nehmen Sie als Beispiel die gesetzliche Rente. Und wenn dann eine Form der individuellen Vermögensvorsorge entschieden wird, dann in Deutschland traditionell in Produkten der Kategorie Versicherung, Bausparvertrag oder, kennen Sie gar nicht mehr, ne, einen Bausparvertrag, oder Sparbuch. Dadurch schlagen wir erhebliche Chancen aus. Ich bin hier, um das zu verändern. Ich möchte ein Update für unseren deutschen Finanzsektor. Natürlich wird und muss und soll es weiter auch Fremdfinanzierung geben. Ein Gründer, der ein traditionelles Geschäftsmodell etabliert, der findet bei Banken, Sparkassen, genossenschaftlichen Instituten natürlich eine Möglichkeit, seinen Handwerksbetrieb auf den Weg zu bringen, indem er ein Darlehen in Anspruch nimmt auf Basis einer betriebswirtschaftlichen Auswertung und der beruflichen Qualifikation. Weiß man, kann man Prognosemodelle anstellen, dass Gas, Wasser, Sanitär funktioniert und dann eine entsprechende Finanzierung gewähren. Ich möchte aber, dass wir in Deutschland stärker auch mit Eigenkapital Wagnisse und Wachstum finanzieren. Unter Inkaufnahme auch von Risikoübernahme derjenigen, die finanzieren. Ich komme gleich darauf zurück, warum das vorteilhaft ist. Und ich möchte, dass wir auf der anderen Seite wegkommen von der Fixierung auf nicht renditeträchtige, in der Regel dann von Versicherungen angebotene Produkte. Indem wir stärker auch die Möglichkeiten des nationalen und internationalen Kapitalmarkts für uns nutzen, weil dort bessere Renditechancen vorhanden sind. Notabene die Versicherungen, die wir haben und die für Sie, für mich, für uns alle Kapital anlegen, tun das in der Regel nämlich auch bei Steinen und Staatsanleihen, also Immobilien und Staatsanleihen, mit entsprechend geringeren Renditeerwartungen. Also in doppelter Hinsicht limitieren wir uns. Warum möchte ich diesen Wechsel oder ich sage besser diese Diversifikation fremd und Eigenkapital, Versicherung und Kollektivsystem und individuelle Vorsorge und Kapitalmarkt. Aus drei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich mir eine größere Wachstumsdynamik davon verspreche, wenn wir stärker auch mit Eigenkapital finanzieren und nicht nur mit den klassischen, für Deutschland gewöhnlichen Instrumenten. In der Übernahme des Risikos von Business Angels oder institutionellen Investoren liegt ja eine Chance. Ich habe gerade traditionelles Handwerk, Gas, Wasser, Sanitär erwähnt, großartig. Aber eben nicht Cutting-Edge-Technologie. Dort, wo Cutting-Edge-Wertschöpfung geschaffen wird, mit Technologien, von denen man gar nicht weiß, ob sie überhaupt einen Markt haben, ja, ob sie überhaupt umsetzbar sind. Denken Sie an pharmazeutische Innovationen. Dort ist die besonders große Wertschöpfung, der besonders große Hebel und die Chance auch für unsere Volkswirtschaft im globalen Wettbewerb einen Unterschied zu machen. Also es ist ein Treiber von zusätzlichem Wachstum und Wohlstand, wenn wir uns auch volkswirtschaftlich höhere Risikopositionen zutrauen. Zum Zweiten sind wir eine alternde Gesellschaft. Man sieht es hier nur zum Teil. Aber wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir leben den Menschheitstraum, damit da kein falscher Unterton von Ihnen wahrgenommen wird. Eine alternde Gesellschaft ist ein Menschheitstraum, weil mehr Menschen länger leben und dabei gesund bleiben. Es ist ein Menschheitstraum, auf den aber unsere Systeme nicht vorbereitet sind. Systeme, Kollektivsysteme, die darauf basieren, eine Balance zu haben zwischen jenen, die einzahlen, und den anderen, die unmittelbar entnehmen, solche Systeme sind in alternden Gesellschaften vor größte Herausforderungen gestellt. Übrigens dann, wenn nicht nur das Alter, sondern auch der medizinische Fortschritt mit höheren Kosten, insbesondere in der letzten Lebensphase, noch zusätzliche Dynamik verursacht. Deshalb also will ich die Kapitalmärkte nutzen, um für uns zu arbeiten, einen höheren Zins zu erwirtschaften, als es der Arbeitsmarkt als Grundlage unserer umlagefinanzierten Systeme in einer alternden Gesellschaft in der Lage sein wird zu erwirtschaften. Und mit diesen beiden Punkten, höhere Wachstumsdynamik und stärkere Beteiligung an den Wachstumsdividenden, dadurch, dass wir individuelle Anwartschaften gewinnen, verspreche ich mir noch einen dritten Nutzen. Deutschland ist auch politisch unverändert stark geprägt durch die Konfliktlinie Kapitalarbeit. Die Kapitalarbeit-Konfliktlinie, das ist die, an der sich bei der industriellen Revolution danach auch die besondere gesellschaftliche Dynamik entfaltet hat. Die einen, die von den Ergebnissen ihrer Schaffenskraft allein leben müssen, und die anderen, die Kapitaleinkommen als Unternehmerinnen und Unternehmer haben. Das war der Klassenkonflikt. Wenn aber jetzt nun die Grenze verschwimmt zwischen denen, die von ihrer Erwerbsarbeit leben, und den anderen, die Kapitalerträge haben, weil jede und jeder eine Möglichkeit hat, auch Kapitaleinkünfte zu erzielen, dann versöhnt das auch diesen gesellschaftlichen Konflikt. Nebenbei verbessern sich auch verteilungspolitische Positionen. Denn wenn nur die eigene Arbeitskraft gewissermaßen verzinst wird, ohne dass der Zins- und Zinseszinseffekt auf ein bereits in der Vergangenheit erworbenes und akkumuliertes Einkommen wirken kann, dann geht die Vermögensschere weniger weit auseinander. Und deshalb ist also eine stärkere Orientierung an Risiko, Individualität und Markt nicht nur ein Treiber volkswirtschaftlicher Entwicklung und eine Stärkung unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit, sondern kann auch individuell Lebenschancen verbessern und einen Beitrag leisten zur Befriedung von in Deutschland traditionell gepflegter gesellschaftlicher Konflikte. Kapitel 2. Was bedeutet das nun operativ, diese analytischen und normativen Vorüberlegungen? Ich mache das an 5 Maßnahmen fest, die gegenwärtig mein tägliches Arbeiten bestimmen, wenn ich nicht gerade geräuschvoll mit Koalitionspartnern über knappe Ressourcen spreche. Das erste betrifft die Kapitaldeckung unserer Sozialversicherungssysteme. Wir sind in diesen Tagen gerade dabei, die Altersvorsorge in Deutschland neu zu konzipieren. Im Moment betrifft das in der öffentlichen Diskussion vor allen Dingen die gesetzliche Rente. In der gesetzlichen Rente ist sehr viel Reformbedarf, um dafür zu sorgen, dass die Lebensarbeitszeit verlängert wird durch kluge Anreize und den Verzicht auf Fehlanreize, als qualifizierter Mensch vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Mein Beitrag dazu ist die Einführung des sogenannten Generationenkapitals, also die erstmalig vorhandene Ansparung von Kapital, um zukünftige Beiträge und ihre Steigerung zu dämpfen. Im ersten Schritt, also in der Version 1.0, ist es gelungen, in der gesetzlichen Rente den Kapitalmarkt zu nutzen. Aber es bleibt noch genug zu tun, denn die Anwartschaften, die werden nicht individualisiert, sondern sie dienen für das Kollektiv zur Dämpfung des Rentenversicherungsbeitrags ab den 30er Jahren. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber es muss ja auch für meine zweite Amtszeit noch was übrig bleiben. Man kann ja nicht alle Probleme sofort und auf einmal lösen. Es muss ja auch immer noch eine zweite Staffel geben können. Dieses Generationenkapital funktioniert dadurch, dass wir das Renditedifferenzial, das zur Verfügung steht, nutzen, um den Zins- und Zinseszinseffekt für uns zu kapitalisieren. Konkret nutze ich also die Top-Bonität des deutschen Staates mit seinen sehr günstigen Refinanzierungsbedingungen, um Kapital vom Kapitalmarkt zu nehmen, vulgo Schulden zu machen, und dieses Kapital zu investieren in die performanteren internationalen Kapitalmärkte. Don't try this at home. Das funktioniert nicht als Anlegerin oder als Anleger, weil falls man überhaupt einen Kredit für Aktiengeschäfte bekäme, zahlt man darauf einen ordentlichen Zins und die Erträge müssen versteuert werden. Das gilt für den Staat nicht. Er versteuert seine Erträge nicht und außerdem hat der deutsche Staat so gute Finanzierungsbedingungen, dass sich das Renditedifferenzial rechnet und wir Erträge daraus gewinnen können, die in den 30er Jahren mindestens ein Viertel der zusätzlich sonst erforderlichen Beitragssteigerungen aufgrund der Alterung der Gesellschaft und der Sicherung des Rentenniveaus abfedern können. Mehr sollte passieren. Im Bereich der privaten Altersversorgung kommt in diesem Jahr das Altersvorsorgedepot. Sie erinnern sich, in meiner analytischen Betrachtung zum aktuellen Finanzmarkt habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn individuell vorgesorgt wird, das in Deutschland überwiegend in Versicherungsprodukten erfolgt. Der Lebensversicherung oder beispielsweise Riester-Derivaten. Das sind staatlich, steuerlich privilegiert, also geförderte Produktkategorien und lenken damit den Blick der Menschen insbesondere in den Bereich der Versicherung, die wiederum aber weniger performant sind. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Mit dem Altersvorsorgedepot nun wollen wir es ermöglichen, dass diejenigen von Ihnen, die einen ETF-Sparplan bei einem Neobroker haben, das zum Teil ihrer Vermögensbildung, ihrer Altersvorsorge machen können. Und zwar mit den gleichen Rahmenbedingungen wie etwa bei den Versicherungsprodukten und Barista. Nämlich einer steuerlichen Förderung und der Versteuerung der Erträge später bei der Verrentungsphase und nicht der Versteuerung der Beiträge beim Ansparen. Das vergrößert den Kapitalhebel, also das vergrößert die Wirkung des Zins- und Zinseszinseffektes über die Anspardauer von mehreren Jahrzehnten. Ich verspreche mir gerade vom Altersvorsorgedepot einen enormen Schub, insbesondere bei jüngeren Menschen, die heute, also allen unter 45-Jährigen, die heute schon sehr viel stärker am Kapitalmarkt, die Grenze wechselt bei mir übrigens jedes Jahr weiter, ja, die schon heute sehr viel stärker die Chancen der Kapitalmärkte nutzen. Zweitens, ich habe eine Initiative Wagnis und Wachstumskapital in Deutschland gestartet. Wenn wir uns nämlich europäisch vergleichen, stellen wir fest, dass die Kapitalsammelstellen hierzulande bestimmte Assetklassen meiden. Zumindest sind sie nicht so stark engagiert. Das ist Private Equity, das ist Venture Capital, das sind direkte Infrastrukturinvestitionen. Ich hatte schon scherzhaft angemerkt, es sind überwiegend Immobilien und Staatsanleihen, in die unsere Kapitalsammelstellen investieren. In anderen europäischen Volkswirtschaften unter den gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen sieht es freilich anders aus. Es muss also etwas mit nationalen Vorgaben oder Dispositionen zu tun haben. Diese WIN-Initiative versammelt nun Praktiker und Experten aus allen Bereichen unseres Kapitalmarkts und ich habe den Vorstandsvorsitzenden der Kreditanstalt für Wiederaufbau gebeten, diesen Prozess für mich zu moderieren. Ich bin ja letztes Jahr Verwaltungsratschef der KfW gewesen, in diesem Jahr alternierend bin ich Vizevorsitzender. Dann macht es Sinn, dass wir uns dieser marktnahen, aber dann die eben doch öffentlich-rechtlichen Institution bedienen. Das Ziel ist, in diesem Juni Vorschläge zu unterbreiten, was konkret im nationalen Recht geändert werden kann, um den Risikoappetit unserer Kapitalsammelstellen zu verbessern. Ich will und kann jetzt die Ergebnisse im Einzelnen noch nicht vollständig spoilern, aber auf zwei Dinge kann ich hinweisen. Das erste ist die Beitragsgarantie. Gerade bei Versicherungsprodukten gibt es in Deutschland die Garantie der eingezahlten Beiträge. Niemals darf mehr ausgeschüttet werden, als vorher von den Versicherungskundinnen und Kunden als Beitrag gezahlt wurden. Das führt natürlich dazu, dass riskantere Assetklassen gemieden werden, weil dort ein theoretisches Ausfallrisiko bestehen kann. Deshalb die Fixierung auf Immobilie und Staatsanleihe. Schon eine etwas geringere Garantie des Beitrags, möglicherweise auch auf die Wahl der Versicherungsnehmer hin, so wie beim schwedischen System, beispielsweise Bereitschaft, nur 80% Beitragsgarantie in Anspruch zu nehmen, würde die Risikokomposition der Portfolios dramatisch zugunsten der Renditeerwartung über einige Jahrzehnte verbessern. Auch bei der Aufsicht über unsere Finanzinstitutionen können wir moderner werden, um die Kapitalmarktchance zu verbessern. Oft genug tragen Praktiker nämlich vor, dass die Aufsicht nicht das Gesamtportfolio betrachtet, sondern die Einzelinvestition. Dies führt natürlich dazu, dass es eine Scheu gibt, in besonders risikoaffine Bereiche zu investieren. Denn dort, wo besondere Risiken genommen werden, zählt immer die Portfoliobetrachtung. Kurz gesagt, du investierst in 10 Startups. 5 davon haben keine Chance, überhaupt den Markt zu erreichen. Das Geld ist verloren. 3 davon entwickeln sich so la, werden vielleicht break-even. Aber wenn dann 2 aus dem Portfolio durch die Decke gehen, ist die Gesamtperformance trotzdem für diese Assetklasse gut. Muss ich mich aber für jedes Einzelne auch umfangreich dokumentiert rechtfertigen vor einer Aufsicht, dann scheue ich als Portfolio-Manager möglicherweise Entscheidungen und eine Assetklasse insgesamt. Das heißt, diese Win-Initiative, die zielt darauf, solcherlei regulatorischen Rahmenbedingungen, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher vor sich selbst geschützt werden, wie so Mündel, die nicht entscheiden können, wie viel Risikoappetit sie in Kauf nehmen, diese Hürden zu ersetzen durch das Recht informierter Kundinnen und Kunden, eigene Entscheidungen zu treffen. 3. Bereich, und der zielt jetzt schon, Herr Paul, auf den europäischen Bereich, das ist die Kapitalmarktunion in Europa, an der wir gegenwärtig arbeiten. Und Sie verfolgen auch, dass es eine Diskussion gibt über 2 Schulen der Wirtschaftspolitik. Und diese 2 Schulen der Wirtschaftspolitik, wie wir es gerade auf der europäischen Ebene und auch international sehen, die sind in ihrer Kontroverse angeheizt worden durch den sogenannten Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Biden-Administration hat unter Inkaufnahme sehr hoher öffentlicher Defizite und damit Zinszahlungen ja eine gewaltige Subventionskulisse aufgebaut, in erster Linie um klimafreundliche Technologie zu fördern, aber fraglos auch um eine protektionistische Agenda zu verfolgen. Ich habe ein gewisses Verständnis für diese Methodologie der Biden-Administration. Denn in den USA kennt man keinen CO2-Preis und auch keinen CO2-Zertifikatehandel. Diese beiden Instrumente nutzen wir ja in Europa, um die Transformation zu incentivieren. Also Preiszahlen als Verursacher einer CO2-Emission ist ein Anreiz, bei steigendem Preis die Emission zu vermeiden. Das kennt die USA nicht, ein solches System, und deshalb ist das Aliud, diese Subventionskulisse. Fußnote, ich glaube nicht, dass das lange über die nächste Präsidentschaftswahl durchzuhalten ist, weil Defizite und Kapitaldienst inzwischen die amerikanischen Haushalte strangulieren könnten in den nächsten Jahren. Meine Vermutung ist, dass je nachdem, wer gewählt wird, entweder die Subventionen eingeholt werden oder durch eine Erhöhung der Corporate Tax diejenigen, die eine Subvention erhalten, sie gleichzeitig auch bezahlen, um eine Lenkungswirkung zu haben. Fußnote Ende. Und die andere Schule, die setzt auf Rahmenbedingungen und privates Kapital, das in hochinnovative Bereiche investiert wird. Zum Beispiel jene Bereiche, die ein Wachstum haben aufgrund des marktwirtschaftlichen CO2-Vermeidungsmechanismus ETS in Europa. Und dort liegt die Benachteiligung zwischen uns und den USA. Unser Wettbewerbsnachteil. Die USA haben durch ihre Pensionsfonds insbesondere einen tiefen und leistungsfähigen Kapitalmarkt. Kommt eine Innovation auf, nennen wir sie künstliche Intelligenz, dann ist der amerikanische Kapitalmarkt in der Lage, binnen kurzer Zeit Milliarden über Milliarden dort zu investieren. Und wir nicht. Wir haben diesen leistungsfähigen Kapitalmarkt nicht und müssen ihn jetzt schaffen, nicht nur durch nationale Maßnahmen, siehe oben unter 2, sondern auch, indem wir unsere europäischen Möglichkeiten bündeln und das private Anlagevolumen, das in Europa im Billionenbereich verfügbar ist, stärker auch für große Wachstumsvorhaben einsetzen zu können. Das ist die Idee der Capital Markets Union. Nebenbei hat sie einen großen Vorteil. Wir entlasten die öffentlichen Haushalte vom Schuldendienst, weil wir nicht auf Pump Subventionen zahlen. Und sie ist ordnungspolitisch vorzugswürdig. Denn in einem Subventionsregime sind es Politikerinnen und Beamte, die entscheiden, welche Branche, Technologie, welches Unternehmen Zukunft haben soll. Und meine Auffassung ist, Ludwig Erhard, Ordoliberalismus, nicht, dass Politikerinnen und Beamte entscheiden, welche Technologie, welche Branche, welches Unternehmen Zukunft haben soll. Das führt zu Fehlurteilen oder zu politisch gewünschten Urteilen, jedenfalls nicht zu einer nachhaltig wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur, weil es schlicht nicht möglich ist, technologische Disruption vorherzusehen. Wer weiß denn, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf unsere Produktionsverfahren, auf Technologien und auf Dienstleistungen haben wird? Es ist schlicht transintelligibel und deshalb empfiehlt sich eine Bescheidenheit bei der langfristigen Lenkung der Wirtschaft und das Vertrauen darauf, dass Marktakteurinnen und Akteure im millionenfachen täglichen Zusammenleben unter den Bedingungen von Wettbewerb und Haftung zu besseren Ergebnissen kommen. Kapitalmarktunion heißt nun konkret, dass wir den Verbriefungsmarkt verbessern wollen. Verbriefung bedeutet, dass, hier geht es um Fremdkapital ausnahmsweise, dass wir erreichen wollen, dass Banken mit ihren Eigenkapital- und Kernkapitalanforderungen trotzdem ein größeres Finanzierungsvolumen erreichen, indem sie die verbliebenen Risiken auf Marktteilnehmer verteilen und damit individuelle Klumpenbildung in der eigenen Bilanz auf den eigenen Büchern verhindern. Dieses Instrument ist nach der großen Finanzkrise verpönt, geradezu dämonisiert worden. Wir schlagen aber große Chancen aus, gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika trägt dies dazu bei, dass das Finanzierungsvolumen der privaten Banken wesentlich größer ist. In Europa, Fußnote, profitiert insbesondere Frankreich davon. Wir haben aufgrund unserer einlagebasierten zwei Säulen Sparkassen und Genossenschaften ein weniger großes Standortinteresse an dieser Frage, aber für Europa insgesamt ist es von Bedeutung. Fußnote Ende. Es geht um eine einheitliche Banken- und Versicherungsaufsicht, nicht eine zentralisierte. Da werden Sie in den nächsten Wochen einen Policy-Konflikt sehen. Manche wollen eine zentralisierte Banken- und Versicherungsaufsicht. Da wehre ich mich, denn hier vorne höre ich sehr gut, denn die Finanzmärkte in Europa unterscheiden sich sehr stark. Deutschland zum Beispiel im Versicherungsbereich ist geprägt durch viele sehr kleine, sehr spezialisierte Versicherungen, von denen kein systemisches Risiko ausgeht. Europäische Aufsicht bedeutet immer höhere, leider ist es die gängige Praxis und Erfahrung, höhere Kosten der Regulierung und doppelte Aufsicht durch eine europäische und eine nationale Behörde, sprich die Wettbewerbsbedingungen gerade für die vielen kleinen Marktteilnehmer, die wir in Deutschland haben, würden sich verschlechtern. Aus dem Grund wollen vielleicht auch manche unserer europäischen Freunde das, weil sie dadurch einen Startvorteil beim Eintritt in den deutschen Markt für ihre Marktteilnehmer erreichen, zulasten unserer. Aber das ist nur eine Spekulation. Und zur Kapitalmarktunion wird gehören, dass wir die Möglichkeiten des Listings, also eines IPOs, also des Zugangs zum Kapitalmarkt für größere Unternehmen als Publikumsgesellschaft regulatorisch erleichtern durch den sogenannten Listing Act. Vierter Punkt, den ich nennen will, wir müssen insgesamt innovativer werden als Finanzmarkt. Gerade Start-ups, Fintechs, Insurtechs, Neugründungen im Kryptobereich haben es in den vergangenen 2 bis 4 Jahren geschafft, enorme Marktanteile zu realisieren, weil sie von ihrem Produktangebot und auch von ihrer Darreichungsform als App durch moderne IT den etablierten Playern überlegen waren. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für Markteintritt sind in Deutschland aber vergleichsweise hoch. Alleine dadurch, etwas anekdotisch, dass die BaFin als Aufsicht gerne noch arbeitet als Teil der holzverarbeitenden Industrie, also Papier, und dass die Möglichkeit, mit der Behörde in englischer Sprache zu kommunizieren, teilweise auch, ich sage es höflich, limitiert war, obwohl die Corporate Language gerade bei vielen global ausgerichteten Fin- und Insurtechs-Unternehmen Englisch ist. Oft ist ja auch englischsprachige Expertinnen und Experten sind, die jetzt die Geschäftsmodelle hier legislativ mit begleiten und unternehmerisch aufsetzen wollen. Also hier können wir noch besser werden. Ich wünsche mir, meine Damen und Herren, ich wünsche mir, dass der Finanzmarkt nicht nur Wachstum finanziert. Ich wünsche mir, dass der Finanzmarkt selbst zur Quelle von Wachstum im Sinne von zukunftsweisenden Dienstleistungen und starken Arbeitsplätzen wird. Wir werden nicht auf Dauer eine Nation sein mit einem so hohen Anteil von industriellen Arbeitsplätzen. Durch Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz wird das zurückgehen. Wir brauchen also hochqualifizierte, deshalb gut bezahlte Arbeitsplätze in hochinnovativen Dienstleistungsbereichen. Und warum nicht dort anknüpfen, wo Deutschland traditionell stark war, nämlich bei unserem Finanzmarkt, den wir freilich jetzt in eine nächste Generation bringen wollen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.